nicht, wie es dir gerade geht. Ob du sagst, oh, diese Beziehungsreihe, so langsam hängt sie mir schon komplett zum Hals raus. Oder ob du sagst, oh, jawohl, das bringt mir richtig was. Mich würde es natürlich wünschen und mich freuen, ne, wenn ihr sagt, wow, das bringt mir was. Aber ich frage mal andersrum, merkst du eine Veränderung bei dir? Würde mich interessieren. Wir haben das jetzt so ungefähr 2 Monate, immer wieder mit Unterbrechungen. Merkst du eine Veränderung bei deinen Nachbarn? Bei den Arbeitskollegen, Ehepartnern oder auf dem Rathaus? Merken die Leute bei dir eine Veränderung? Das ist der Grund, warum wir diese Reihe haben. Wir wollen das tun, was Jesus sagt. Wir wollen lernen und lehren darüber, alles zu halten, was er befohlen hat. Und ich glaube ganz ehrlich, es gibt keine größere Chance, um Menschen Jesus nahe zu bringen, als wenn sie uns in unseren Beziehungen sehen. Wir reden immer darüber, was müssen wir tun, dass Menschen Jesus erreichen. Ich glaube, es gibt nichts Größeres. Jesus hat mal gesagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe ist das Markenzeichen. Beziehungen sind unser Markenzeichen. Oder sollten es zumindest sein. Und damit das wirklich gelingt, da brauchen wir es, dass wir immer wieder neu uns darauf einlassen, den Heiligen Geist uns füllen zu lassen und verändern zu lassen. Wir müssen zulassen, der Heilige Geist, wenn er was anspricht, dass wir es dann auch angehen und uns verändern lassen. So wie es Carmen vor 2 Wochen aus dem Epheserbrief vorgelesen hat, hört nicht nur, sondern lasst euch auch verändern. Das wird leider nicht auf magische Weise passieren, aber ich bin davon überzeugt, dass es mit Gottes Hilfe gelingen kann. Ihr habt schon angekündigt, heute geht es um ein ganz zentrales Thema. Ich würde sogar behaupten, das zentrale Thema der Christenheit. Nämlich um Gnade und Wahrheit. Spurgeon, so ein bekannter Prediger von früher, der hat mal, von dem wird behauptet, der war mal in einer Riesenkonferenz. Ist da reingekommen, war dort und haben die diskutiert, nämlich um die Frage, was macht das Christentum so einzigartig, so besonders? Und als er kapiert hat, worüber die da diskutieren, die ganzen Theologen, hat er gesagt, ist doch einfach. Es ist die Gnade. Denn Gnade wirst du nirgends anders finden. Wisst ihr, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Welt und die Menschen um uns herum, die können vieles, was wir als Gemeinde tun, besser. Oder mindestens genauso gut. Die können genauso Häuser bauen. Die Welt kann genauso Menschen versorgen und Ernährung bringen. Sie können Kranke heilen. Aber was die Welt nicht kann, ist gnädig sein. Gnädig sein. Heute geht es um diesen Bibeltext aus Johannes 8. Vielen Dank euch fürs Vorlesen. Wenn du eine eigene Bibel hast, schlag gerne nach Johannes 8, Vers 1 bis 11. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte befremdet mich ein wenig. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ob du sagst, ja, coole Geschichte, oder eher sagst, na, ich tue mir eher schwer damit. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass ich in einer Welt lebe, wo es anders zugeht. Zumindest vordergründig. Und auf der anderen Seite zeigt es auch, was für einen hohen Stellenwert die Ehe vor Gott und vor den Juden damals gehabt hat und für Gott auch immer noch hat. Wie hoch Ehe eingeschätzt wird. Und während du die Bibel aufschlägst, Johannes 8, noch so ein paar Infos zum Hintergrund, was dort gerade passiert. Ich glaube, es ist immer hilfreich zu wissen, in welchem Kontext eine Geschichte passiert, um zu verstehen, was hier gerade vor sich geht. Jesus war seit Wochen unterwegs, hat gelehrt in der Nähe von Jerusalem. Die Menschen sind zu ihm geströmt, sie kamen. Und die einzigen, die sich darüber geärgert haben, waren die Prediger, die Pfarrer vor Ort, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die haben gesagt, oh, warum laufen die dem alle nach? Die haben sich schwer damit getan. Und dann haben sie Leute geschickt, die da ein bisschen mal abchecken sollen. Und die Pharisäer, muss man wissen, das waren blitzgescheite Leute. Ne? Die kannten sich richtig aus. Das waren Theologen, die haben die Leute gelehrt. Viele von denen damals kannten das komplette Alte Testament auswendig. Wer kann das schon von uns sagen? Wörtlich. So, Alte Testament mal kurz zitieren. Die kannten sich richtig aus. Und wir lesen hier am Ende von Johannes 7, also dem Kapitel davor, dass sie sich aufregen und überlegen, wie können wir diesen Typen loswerden, diesen Jesus. Wir wollen ihn loswerden. Jetzt muss man wissen, das damalige Rechtssystem hat, um jemanden loszuwerden, 2 Dinge verlangt, nämlich 2 Zeugen. Du brauchst 2 Augenzeugen, die bezeugen können, ja, der hat was gemacht und deswegen können wir ihn anklagen. Das Problem war nur, es gab keine Zeugen. Die haben versucht, hey, was könnte man denn gegen ihn finden? Und alle haben gesagt, nee, ist ein guter Mensch. Und dann haben sie ihre Diener hingeschickt im Kapitel 7 und dann kommen die zurück und die sagen, das ist wirklich toll, was der sagt, der redet mit Vollmacht. Und die so, ja, ihr Deppen jetzt, ihr auch oder was? Wir haben es nicht hingekriegt. Und dann haben sie sich einen Plan ausgesonnen, wie können wir Jesus eine Falle stellen. Und zwar so, dass wir mindestens zwei Zeugen haben. Und dann machen sie diesen heimtückischen Plan. Und dann kommen sie scheinheilig auf Jesus zu und fragen ihn, Meister, wir haben ein Problem. Was sollen wir nur machen? Weißt, guck mal, wir haben diese Frau hier, die Frau, die hat Ehebruch begangen, auf frischer Tat ertappt worden und eigentlich müssten wir sie steinigen. Na, aber Mose hat es ja gesagt, ne? Das Gesetz schreibt es ja vor, was soll man denn machen? Sag du es uns doch, Meister. Im Kapitel vorher noch nennen sie ihn Betrüger, also das ist richtig, sowieso ein krasser Gegensatz, ne? Pure Heuchelei, mit dem sie auf ihn zukommen. Und sie haben im Geheimen spekuliert, dass Jesus diese Frau in Schutz nimmt. Das ist ihre Spekulation, weil sie wissen genau, Jesus ist derjenige, den man auch in schlechter Umgebung sieht. Der war mit Zöllnern unterwegs. Mit Terroristen hat er sich abgegeben. Man hat ihn mit Huren reden sehen. Das war ein Menschenfreund. Dann haben sie gehofft, er wird bestimmt sagen, ah, lasst sie doch, komm, ist doch okay. Es war eine Falle. Man muss sich mal vorstellen, wie das für diese Frau gewesen sein muss. Für die Frau herausgezerrt zu werden, es wird zwar nichts berichtet von ihren Gefühlen, aber wir können uns das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Wir wissen das Rechtssystem, zwei Zeugen, das heißt auf frischer Tat ertappt von mindestens zwei Zeugen, wie du mit einem anderen Mann im Bett erwischt worden bist, rausgezerrt auf die Straße, öffentlich hingestellt, in die Mitte gezerrt und angeklagt. Das ist eine Bloßstellung. Und von dem Mann ist keine Spur. Ganz ehrlich, wir wissen gar nicht, was mit dem ist, ne? Also ich hätte erwartet, dass er Rückgrat zeigt, dass er auch dabei ist. Er hat es mitverbrochen. Aber wir wissen es ehrlich gesagt nicht. Könnte auch sein, er ist bestraft worden schon, ist schon gar nicht mehr auf der Bildfläche. Es steht nicht da und darum geht es auch nicht in dem Text. Deswegen ist das heute nicht das Thema. Aber für die Frau ist klar, alles, was ich vorhatte, mein Leben, läuft gerade den Bach runter. Es ist eine Schande für meine Familie. Die wollen mich loswerden. Ich bin der Ausgestoßene. Und noch ein interessantes Detail, die Strafe, die Pharisäer da fordern, das ist die Strafe, das ist so ein Sonderfall in der Bibel, im Alten Testament, kann man nachlesen. Ehebruch wird bestraft, aber wenn jemand verlobt war und dann mit jemand anders schläft, gibt es eine Sonderstrafe, das ist nämlich die Steinigung. Das heißt, deswegen gehen viele davon aus, es könnte sein, dass die Frau verlobt war, die waren gar nicht verheiratet. Das heißt aber, ihre Pläne, was sie sich so vorhatte, im nächsten Jahr zu heiraten vielleicht, Familie zu gründen, das war auf einmal alles tabu. Die war klar, das geht nicht. Die Juden, die fordern hier die Todesstrafe. Das dürfen die gar nicht. Zu der Zeit wissen wir, die hatten gar nicht das Recht, nur die Römer durften Todesstrafe verhängen. Aber sie machen es trotzdem. Und wir müssen ganz real sagen, es gab immer wieder so Fälle, wo die Juden offensichtlich einen gewissen Handlungsspielraum hatten. Denn Johannes haben sie auch gesteinigt, ne? Paulus haben sie auch versucht zu steinigen. Es gab so einen Handlungsspielraum, auch wenn sie es eigentlich nicht durften. Wir halten mal fest, die Fakten sind eindeutig. Gibt nichts zu rütteln, die Frau ist schuldig, es gab genug Zeugen. Und ganz offensichtlich war das Gesetz für diesen Fall exakt zugeschnitten. Es gab eine eindeutige Handlungsanweisung. Bei uns geht es heute um diese Frage, wie Jesus damit umgeht und was das für unseren Umgang untereinander bedeutet, für unsere Beziehung. Nämlich um die Frage oder dieses Thema Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, das sind wie so zwei Gegenpole. Zumindest empfinde ich das manchmal so. Wie bei einer Magneten oder bei einer Autobatterie. Du hast ein Plus und du hast ein Minus. So etwas, wo du sagst, das kriegst du nicht so einfach zusammen, das Ding. Während Gnade eher so wie Toleranz und wie Liebe und wie Zudecken klingt, hat Wahrheit sowas von hart. Steht da, Gesetzestext. Ist halt so. Und ich glaube, dass gerade wir Christen dazu neigen, jeder ein bisschen anders, aber zu einem dieser beiden Extreme zu tendieren. Ich weiß nicht, was du so bist, ob du eher sagst, ich bin eher der Typ, der eher zu Gnade tendiert, oder eher der Mensch, der sagt, nee, das muss man ansprechen, so ist Wahrheit. Aber ich glaube, gerade wir Christen neigen dazu. Ich habe euch heute mal so ein Haushaltsgummi mitgebracht, so ein Ding hier, und ich bräuchte mal ganz kurz zwei Freiwillige, die mir ganz kurz hier vorne was helfen. Mal das Ding festzuhalten hier. Oh, ist voll hier Hilfe. Ja, danke, Hanna. Einer, genau. Und dann eine. Und noch eine. Dankeschön, ihr zwei. Perfekt. Du darfst mal dieses Gummi nehmen und kurz mal hier vorne vorbeilaufen auf die Seite. Und du kriegst die andere Seite und du darfst mal in diese Richtung auf die Bühne laufen. Nur festhalten. Genau, gehen noch ein bisschen weiter, da geht Spannung drauf auf das Ding. Ja, nur festhalten. Also, Moment, du in die andere Richtung ziehen, in die andere Richtung. Du darfst schon ziehen, ja genau. Ja, so ist gut. So. So, ja, nett fatzen lassen, wenn ihr den anderen liebt. Ja. So, ich würde mal sagen, das hat nichts mit euch zu tun, aber du bist jetzt mal die Wahrheit, okay? Und du darfst dir die Gnade sein. Und jetzt ist es so, wenn wir im Leben unterwegs sind, dann haben wir ja meistens so ein bisschen Spielraum zwischen diesen beiden Extremen. Manchmal tendieren wir dazu, das Gummi fatzen zu lassen und nur auf einer Seite zu landen, nur Gnade und nur Wahrheit. Aber selbst ein Richter bei uns in Deutschland hat so einen dehnbaren Begriff. Also er kann auslegen, wie er das Gerät, ob er eine harte Strafe fordert oder er sagt, nee, ein bisschen milde lassen wir walten hier und mildernde Umstände. Da gibt es einen Handlungsspielraum. Und die Frage ist, wo bist du? Bist du eher, wenn du dich mal hier so einsortieren müsstest, bist du eher so hier? Bist du sagen, ich bin gerade in der Mitte oder ich bin eher hier? Wo würdest du dich einsortieren? Ich habe mal so 2, 3 Beispiele mitgebracht, um das zu verdeutlichen, die vielleicht näher an unserer Welt dran sind. Stell dir mal die Frage, was hättest du an Jesu Stelle getan? Was hättest du getan? Vielleicht hast du ein Kind, einfach als Beispiel, ein Kind, das dich ins Gesicht hinein anlügt, dein eigenes Kind. Es sagt, nee Papa, ich habe nichts geklaut, das war ich nicht, ich habe es nicht gemacht, du kannst mir vertrauen, aber dummerweise ist ein Video gelaufen nebenher und du weißt es, die Fakten sind klar, es hat geklaut. Wo würdest du dich einschätzen? Wie würdest du reagieren? Mehr bei Gnade? Ja, das passiert schon mal, verstehe ich. Oder nee, geht gar nicht, das ist wirklich hart, braucht eine Konsequenz. Wie würdest du reagieren? Sortiert euch so ein? Zweites Beispiel, ein Autofahrer ist betrunken mit Alkohol, er fährt, macht einen Unfall und es kommt jemand zu Schaden. Klarer Fall, die Fakten sind klar, Fehler eindeutig, war nicht richtig. Wie würdet ihr mit diesen Menschen umgehen? Wo würdet ihr euch auf dieser Skala einsortieren zwischen Wahrheit und Gnade? Wie sollte man mit so jemand umgehen? Und noch ein drittes, ein Arzt. Das ist ein Arzt, der hat bei einer Operation sich fahrlässig verhalten und es ist schiefgelaufen. Die OP ist schiefgelaufen, jemand wurde verletzt. Der hat die OP nicht gut gemacht. Die Kollegen können das bezeugen, die Fakten sind klar und da ist jetzt jemand geschädigt für sein Leben. Wie geht man mit so jemand um? Was würdet ihr tun, angenommen ihr wärt der Betroffene oder euer Ehepartner oder euren Bekanntenkreis, würdet ihr sagen, da ist Gnade wichtig? Oder braucht es jemanden, der mal die Wahrheit ausspricht? Das wird konkret, gell? Was würden wir tun? Was würdest du an Jesu Stelle tun? In mir kommt so ein bisschen das Ding hoch, ist es nicht vielleicht sogar fahrlässig, zu gnädig zu sein? Ist es nicht sogar vielleicht wichtig, da hier mal die Wahrheit hineinzuhauen? Wer sowas tut, der muss doch bestraft werden. Was wäre das denn für eine billige Gnade, wenn egal was ich tue, am Schluss jeder sagt, ist schon okay, alles okay, das kann verziehen werden, so, ja, jeder macht mal einen Fehler, das ist schon okay. Wäre das dann nicht, dass wir am Ende des Lebens, wenn wir nur können, tun und lassen können, was wir wollen, fressen, saufen, huren, am Schluss kommen wir doch alle in den Himmel, so egal. Ist es nicht sogar fahrlässig? Was Jesus tatsächlich tut, darum geht es heute und da kommen wir gleich in einem Augenblick dazu. Ihr dürft es vorsichtig, ohne euch fatzen zu lassen, nochmal mir geben. Dankeschön. Jawohl. Danke euch. Hey, ihr habt es super gemacht. Was Jesus hier tut, dort heißt es im Bibeltext, er bückt sich auf den Boden. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf den Boden. Ich weiß nicht, was du letztes Mal getan hast, als dir Unrecht getan wurde, ob du auch auf dem Boden geschrieben hast. Das ist nicht so das Normale, würde ich sagen. Und warum er das tut, darüber lässt sich spekulieren. Aber es gibt ein paar gute Hinweise, was er da tut. Nämlich, er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und diesen Finger, der schreibt, den finden wir an 2 Stellen in der Bibel und jedes Mal mit der gleichen Bedeutung. Einmal bei Daniel 5, als die Hand Gottes bei Belsazar an die Wand schreibt und das Urteil festlegt. Genauso wie Gott damals Belsazar stumm anklagt, so klagt hier Jesus die Menschen an. Wir wissen es nicht, ob das wirklich genau so ist, aber ich finde das die plausibelste Erklärung für das Ganze. Als Jesus sich das erste Mal bückt, er bückt sich zweimal, da kommen wir gleich dazu, da gibt er den Leuten die Zeit, darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun. Denkt darüber nach, wie menschenverachtend ihr hier mit dieser Frau umgeht. Aber sie lassen nicht locker, sie bohren weiter und sagen, hey, was sollen wir tun? Meister, hilf uns! Was ist die richtige Antwort? Wir wollen doch nur das Richtige tun. Und da antwortet Jesus ihnen mit diesem Satz, der bei uns im Deutschen sprichwörtlich geworden ist. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wir haben das als Sprichwort, ne? Wirf doch nicht den ersten Stein, aber es ist was ganz anderes, wenn du tatsächlich den ersten Stein werfen musst. Bei den Juden, das hatte Gott als Regel aufgestellt, gab es das Gesetz, wenn jemand einen anklagt zum Tode, muss der Ankläger auch diesen ersten Stein werfen. Das war ein Schutzgesetz, das dazu dienen sollte, dass man nicht fahrlässig einfach jemanden anklagt und sich dann zurückzieht, ja, ich habe damit nichts zu tun, sondern wer anklagt, der muss auch nachher die Todesstrafe vollziehen, der muss dabei sein, den ersten Stein werfen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann bückt sich Jesus ein zweites Mal. Und wieder schreibt er auf den Boden. Wieder dieses Bild von der schreibenden und richtenden Hand Gottes, das die Kenner des Alten Testamentes, die es auswendig kannten, vor Augen hatten. Da sitzt einer und schreibt mit einem Finger. Und sie haben vor Augen, wie Gott in ihre Herzen schaut und Gericht hält. Über die Taten jedes Einzelnen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die zutiefst beunruhigt hat. Was passiert hier eigentlich gerade? Und genau das ist, was hier passiert. Nämlich in der Wahrheit, tatsächlich, Jesus ist ja Gottes Sohn. Gott klagt sie an. Es ist die Realität. Gottes Sohn und Richter. Und er schaut in ihre Seelen und klagt sie stumm an. Allein Gottes Gegenwart löst etwas aus, dass du ehrlich werden musst vor dir. Jesus vor ihnen führt sie in die Ehrlichkeit. Und mit diesem Satz fordert Jesus die Ankläger raus und sagt, wirf den ersten Stein. Tu's doch, wenn du kannst. Aber sei dir bewusst, wenn du die Frau für schuldig befindest, wirst du genauso für schuldig befunden werden. Jesus, der folgt hier einer anerkannten Maxime der Moral, nämlich, man kann jemand anderen nicht für schuldig erklären, wenn man in derselben Sache auch schuldig ist, ohne die gleiche Konsequenz abzukriegen. Also wenn so ein kleiner Junge bei uns draußen im Garten rumläuft, der kleine Bruder, Blaubeer verschmiert, Backen voll, Hände voll, ja, er hat heimlich genascht, durfte er nicht. Und dann läuft er zur Mama mit den ganzen vollen Dingen und sagt, Mama, mein kleiner Bruder hat Tomaten genascht. Da klagt er sich selbst mit an. Geht nicht. Du kannst nicht jemand anders anklagen, während du für dieselbe Sache schuldig bist, weil du dann das gleiche Urteil einforderst. Und genau das passiert hier. Als sich Jesus das zweite Mal bückt und mit dem Finger stumm Gericht hält, sagt er, tut's doch. Meine Oma, die hat immer gesagt, du kannst nicht mit dem Finger auf jemand anderes zeigen, ohne dass drei Finger auf dich zurückzeigen. Du kannst nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, ohne dass drei Finger auf dich zurückzeigen. Das Maß, mit dem wir andere Menschen richten, ist auch genau das Maß, mit dem wir einmal gerichtet werden. Für die kleinen Gruppen, lest gerne noch ein paar mehr Verse, ich habe nur einen Vers, aber das ist richtig spannend, Römer 2, Vers 1, dort heißt es, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Ich habe am Anfang erwähnt, dass wir zu diesen Extremen neigen. Manchmal sind wir sehr gnädig, manchmal sehr hart. Gnädig sind wir meistens mit den Menschen, die wir lieben, die in unserem Familienumfeld sind, die wir gern haben. Und hart sind wir meistens mit den Menschen, mit denen wir uns eh schwer tun. Und wenn du derjenige Typ Mensch bist, der eher auf die Wahrheitsseite tendiert und zu diesem Extrem neigst, bist du eher dazu neigt oder eher zu dem anderen neigt. Vermutlich, ich weiß nicht, ich habe mal so eine Theorie aufgestellt, wenn du eher zu denen gehörst, die auf die Wahrheitsseite runterfallen und wenig Gnade haben, dann kennst du vermutlich deine eigene Seele nicht besonders gut. Wenn du so ein Wahrheitstyp bist, wenn du jemand bist, der häufiger sich über andere beschwert, oh, da hat er schon wieder gemacht, da muss man schon mal wieder sagen, hey, dann kennst du vermutlich nicht die Tiefe deines eigenen Herzens. Wenn das nämlich so wäre, dann würdest du das vielleicht gar nicht so laut sagen. Aber wenn dich jemand nach deinen Fehlern fragt, wirst du wahrscheinlich auch dir schwer tun zu sagen, ja, ich habe viele Fehler, ne? Was ist dein Fehler? Ich habe nicht so viele. Ich rede vielleicht ein bisschen viel. Ich weiß noch, Marit und ich, als wir kleine Kinder hatten, da waren sie noch richtig klein. Nee, andersrum. Die waren wirklich sehr, sehr klein, Babys. Da haben wir angefangen, andere zu beobachten. Haben geguckt, wie machen es denn die anderen Eltern? Wie machen die das? Wie gehen die mit ihren Kindern um? Und wir hatten da so ein paar Familien, wo wir gedacht haben, wir werden das mal anders machen. Weiß nicht, vielleicht kennen das die Eltern so. Also wenn unsere Kinder mal das Alter kommen, dann werden die sich hoffentlich besser benehmen. Wir waren schon ein bisschen urteilend. Aber als wir selber in dieser Phase waren, haben wir festgestellt, was es eigentlich bedeutet. Und da sind wir auf einmal viel ruhiger geworden. Wir sind demütiger geworden. Und deswegen weiß ich auch heute, wie jemand, der keine Kinder hat oder junge Kinder hat, da muss ich gnädig sein mit denen, weil ich war nicht besser. Mir ging es ja ganz genauso. Wer ehrlich und aufrichtig ist, und in die Untiefen seiner eigenen Seele hineinschaut, der kann doch gar nicht anders, als gnädig zu sein. Der kann doch gar nicht anders. Der Blick in die eigene Seele, der zwingt uns zur Gnade. Die eigenen Grenzen zu sehen, die macht uns zu gnädigeren Menschen. Ich würde sogar sagen, zu angenehmeren Menschen. Menschen, die gnädig sind, sind wesentlich angenehmer zu ertragen, oder? Zweimal bückt sich Jesus und zweimal gibt er der Menschenmenge Zeit nachzudenken. Und in ihre eigene Seele hineinzugucken. Mehr braucht es nicht. Und nach werden sie von ihrem Gewissen überführt. Einer nach dem anderen geht. Und ich finde es spannend, bezeichnend, da heißt es, die Älteren gehen zuerst. Sie haben tiefer in ihre Seele geblickt. Alle sind sie weg und dann wird es still. Nur noch Jesus und die Frau sind da. Und diese eingeschüchterte Frau bleibt zurück. Und dann steht nochmal alles auf Null. Es ist wieder nochmal Neustart, nochmal Null. Denn was die Leute nicht konnten, sie konnten die Frau nicht verurteilen, aber Jesus konnte es. Jesus war der Einzige ohne Sünde und auf einmal steht nochmal alles auf Null. Jesus wäre derjenige, der tatsächlich Urteil sprechen könnte, ohne sich selbst zu verdammen. Er ist ja schließlich ein gerechter und heiliger Gott. Und wie entscheidet sich Jesus? Er entscheidet sich weder für das eine noch für das andere, sondern für beides. Für beides, für Gnade und Wahrheit. Und das klingt für mich wie ein Widerspruch. Man kann doch nicht Plus und Minus gleichzeitig nehmen. Ich kann doch nicht die Autobatterie von beiden Seiten gleichzeitig anfassen. Da hole ich mir noch einen elektrischen. Jesus entscheidet sich für beides. Genau das ist, was er tut, denn, das ist spannend, das ist sein Auftrag. Das ist der Auftrag, mit dem er in diese Welt gekommen ist. In Johannes 1, Vers 14, dort heißt es, dass Jesus in diese Welt kommt, vom Vater gesandt. Wie kommt er? Voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und ich springe nochmal drei Verse weiter. In Vers 17, dort wird der Unterschied nochmal deutlich zu Jesus im Alten Testament. Mose hat uns das Gesetz gegeben. Was unterscheidet uns vom Alten Testament heute? Denn durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gesetz auf der einen Seite, Gnade und Wahrheit. Die Antwort von Jesus an diese Frau ist folgende. Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Ich richte dich nicht in dieser Sache. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es gleichbedeutend mit, ich vergebe dir deine Schuld. Was Jesus übrigens immer wieder tut, bei allen Wundern, die er tut, finden wir immer, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist gleichbedeutend, ich vergebe dir deine Schuld. Wer jetzt aber glaubt, dass er damit die Sachlage runterspielt oder womöglich Ehe als so wichtig ist Ehe jetzt auch nicht, passiert schon mal jeden, herabwürdigen würde, der irrt sich gewaltig. Denn wenn wir Jesus in dieser Sache nicht eindeutig wäre, dann würde ich nochmal gucken, aber er ist sowas von eindeutig. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Er sagt ganz klar, das war falsch. Das war nicht richtig. Es war Schuld. Und er erwartet von ihr, ja, er schickt sie weg mit diesem Auftrag, ich erwarte Veränderung. Du kannst zu Jesus kommen, so wie du bist, und Jesus wird gnädig sein, aber erwartet Veränderung. Jesus urteilt. Jesus beurteilt die Situation. Das ist die zwei Buchstaben vorne dran machen den Unterschied. Er beurteilt, was die Frau tut, aber er verurteilt sie nicht. Aber er macht klar, das ist Sünde, das ist nicht richtig. Die Wahrheit ist da, er beurteilt. Er verharmlost nichts, er sagt nicht so, ja, passiert jedem Mal, ne? Ich bin auch nicht besser, ist schon okay. Das macht er nicht. Er rückt nicht einen Deut von dieser Wahrheit ab, nicht mal ein Fünkchen. Und gleichzeitig ist er zu 100% gnädig. Er könnte nicht gnädiger sein. Jetzt könnte man sich fragen, wenn Gott so gnädig ist, zerstört das nicht eigentlich jegliche Moral? Macht es nicht das kaputt, was ich am Anfang gesagt habe, dieses, na, kann man doch alles machen? Wahrheit, es war halt nicht ein Widerspruch zur Gnade. Und ich würde sagen, nein, ist es eben gerade nicht. Gnade widerspricht niemals dem Gesetz, denn im Gegenteil, es festigt sogar die Autorität von Gnade und auch das Gesetz. Es hält das Gesetz aufrecht, denn Gnade ist nur dann Gnade, wenn der Sachverhalt klar ist. Ansonsten ist es Belanglosigkeit. Wenn ich alles über den Tisch kläre, alles ist Liebe, alles ist okay, dann ist es keine Gnade. Gnade ist nur dann Gnade, wenn die Wahrheit klar ist. Sonst brauche ich es nicht. Gnade ohne Wahrheit, also nur Gnade, das ist einfach nur eine Einheitssoße. Wir sind alle toll, alles ist lieb, Jesus hat alle lieb, am Schluss sind wir alle gerecht, kommen alle in den Himmel, alles ist gut. Das ist, wenn es nur Gnade wäre. Umgekehrt ist Wahrheit ohne Gnade nichts anderes als Gesetzlichkeit. Das Gesetz, was Mose gebracht hat. Und das ist der Unterschied, was Jesus hineinbringt. Gnade und Wahrheit. Beides zusammen. Und das ist super spannend zu sehen, wie Jesus sein ganzes Leben mit Gnade und Wahrheit mit den Menschen umgegangen ist. Und wenn man hinschaut, dann stellt man fest, dass Jesus mit manchen Menschen unglaublich gnädig ist. Und mit anderen Menschen unglaublich hart und wahrheitsorientiert. Da macht Jesus auch einen Unterschied. Die Pharisäer zum Beispiel. Da ist Jesus unglaublich hart und verurteilt sie, wünscht ihnen alles Mögliche in den Kopf. Und bei so einer Frau, da hat er Gnade ohne Ende. Woran liegt das? Immer dann, wenn Menschen aufgrund der Wahrheit ihre Schuld erkennen und einsehen, dann kennt Jesu Gnade keine Grenzen. Wann immer jemand kommt und sagt, ich bin schuldig, findet es keine Grenzen der Gnade. Dann gibt es keine Sünde, die Jesus nicht vergeben würde. Wann immer Menschen sich aber selbst für gerecht halten und sagen, na so schlimm bin ich doch gar nicht, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch. Und die Wahrheit für richtig halten, das kann ich mir jetzt aber nicht vorwerfen. Da wird Jesus sehr hart. Wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zum Beispiel. Jesus hat immer beides im Gepäck, Gnade und Wahrheit. Das eine gibt es bei Jesus nicht ohne das andere. Und auch wir Christen, wir tendieren immer zu den Extremen. Die einen wollen sehr gesetzlich sein, die anderen sagen, nee, das darf man nicht so sagen. Aber bei Jesus findest du immer das Und-Paket, nie ein Oder-Paket. Ich will euch entlassen mit einer Zusage und einer Frage. Einer Zusage und einer Frage. Die Zusage, ich bin zwar nicht Jesus, ich kann nicht in die Tiefe deines Herzens schauen, aber lass dir eines sagen. Es gibt keine Sünde, nichts, was du je getan haben könntest, was so schlimm wäre, dass Jesus es nicht vergeben könnte. Es gibt nichts, gar nichts. Egal, was du getan hast, welche Schuld du auf dich geladen hast, es gibt nichts, was Jesus nicht vergeben könnte, wenn du zu ihm kommst und deine Schuld bekennst. Egal, wer du bist, egal, was deine Vergangenheit ist, Jesu Gnade ist größer. Unter einer Voraussetzung. Du bist bereit, der Wahrheit ins Auge zu sehen, umzukehren und anzuerkennen, Herr Jesus, ich brauche dich. Dann begegnet Jesus mit dir mit Gnade und Wahrheit. Und das Zweite ist die Frage. Die Frage ist, mit der ich euch heute in diese Woche schicken möchte, bin ich ein gnädiger Mensch oder bin ich ein wahrheitsliebender Mensch? Wo in diesen beiden Extremen bin ich unterwegs? Wovon sind deine Beziehungen geprägt? Und vielleicht hast du so eine Ahnung und du weißt schon, in welche Richtung du tendierst, welchen Pol, ob du eher so der Plus-Minus-Pol bist. dann mache ich dir Mut, das Gegenstück zu suchen, wieder in die Mitte dich zu orientieren, wieder die Mitte zu finden. Was prägt deinen Erziehungsstil? Wie du die Kinder erziehst, erleben deine Kinder bei dir Gnade oder Wahrheit? Oder erleben sie beides? Was prägt deine Haltung gegen deinen Ehepartner? Erlebt dein Ehepartner bei dir Gnade oder Wahrheit? Wie denkst du über Menschen, die zerbrochen sind, gescheiterte Ehen haben, die vorbestraft sind? Jemand, der im Foyer was gestohlen hat, wenn einer zu uns kommt und in den Gottesdienst kommt und der hat eine Vergangenheit und man weiß es. Wie denkst du darüber? Erlebst du dich mit Gnade oder Wahrheit? Lass es uns wie Jesus tun und diese Spannung aufrechterhalten und nicht versuchen, sie zu lösen, auch wenn das viel einfacher ist. Man lässt ja lieber fatzen, ist einfacher. Aber lasst uns diese Spannung aufrechterhalten und nicht in eines dieser Extreme fallen und Gnade und Wahrheit nach vorne stellen. Ich würde gerne noch mit uns beten und ich lade euch ein, im Sitzen mitzubeten. Geliebter Herr Jesus Christus, du bist in unsere Welt gekommen voller Gnade und Wahrheit. Das hast du gelebt dein ganzes Leben hindurch, Gnade und Wahrheit. Vater, und du kennst unsere Herzen, du kennst mein Herz. Du weißt, wo wir stehen, ob wir eher gnädig oder wahrheitsliebend sind. Vater, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du gnädig auf uns schaust. Und wir wollen uns demütigen vor dir und uns selber nicht für gerecht halten. Vater, denn du bist die Wahrheit. Wir brauchen dich. Und wir kommen vor dir in dem Wissen, dass wir schuldig sind. Vater, demütige du uns, anderen Menschen gegenüber gnädig sein zu können. Hilf uns, dein Wort und deine Wahrheit hochzuhalten, nicht zu verwässern und trotzdem 100% zu lieben und gnädig zu sein, so wie du es uns gelehrt hast. Auf dass die Menschen an unseren Beziehungen erkennen dürfen, dass wir deine Jünger sind. Darum bitte ich dich, Herr, das können wir nicht alleine. Wir brauchen dein Wirken. Wirke du in uns hinein. Und wenn du uns etwas zeigst, hilf uns, das auch umzusetzen. Amen.